das ist der Teil, der mir Lehre immer leichter gemacht hat. Für mich ist Lehre nicht schwer, weil ich mich nicht verstecken muss in der Lehre, weil ich nicht so tun muss, als wäre ich jemand, die ich nicht bin. Und ein Nebeneffekt davon ist, dass meine Studierenden mich als Person wahrnehmen und sagen können, wenn eine Stunde zum Beispiel nicht gut läuft, Studierende sehen, aha, die hat auch einen schlechten Tag. Das ist dann kein, die Funktion Lehrende hat hier nicht funktioniert, sondern es ist, Jessica hatte auch mal einen schlechten Tag.
Willkommen zu dieser Folge des Unconditional Teaching Podcasts. Unconditional Teaching ist ein Projekt von
Till Zibura,
Jessica Koch
und mir, Katharina Pietsch. Gemeinsam schreiben wir Artikel und nehmen Interviews auf, in denen es darum geht, wie wir in der Hochschullehre produktivere und gesündere Lehr-Lern-Beziehungen etablieren können. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie normalisiert es in unseren Vorstellungen von Lehre ist, dass wir Distanz zwischen uns und unseren Lernenden aufbauen müssen. Und warum wir diese Distanz für eine beziehungsreiche Lehre, die sowohl unseren Studierenden als auch uns selbst gut tut, problematisch finden. Wir sprechen auch über die weit verbreitete Vorstellung, dass wir als Lehrende Respekt nur über Distanz bekommen können und sehen uns genauer an, um welche Vorstellung von Respekt es dabei eigentlich geht. Und wir überlegen, wenn wir gerne von unseren Studierenden als Person statt als Funktion wahrgenommen werden möchten, wie können wir dazu beitragen? Zuletzt fragen wir uns, wenn es einfach wäre, Lehre zu machen, die nicht auf Distanz, sondern auf guten Lehr-Lern-Beziehungen basiert, wozu würden wir uns dann freier fühlen und wozu würden sich vor allem auch unsere Studierenden dann wahrscheinlich freier fühlen? Jessica, du hast erzählt von einer Veranstaltung, in der du eingeladen warst, wo du, so kam mir das zumindest vor, wie du es erzählt hast, wo du irgendwie so auf so eine selbstverständliche Art so ein bisschen was davon geteilt hast, mit anderen Lehrenden, welche einfach so menschliche Zugewandtheit zeigende Methoden oder einfach Praktiken du in deiner Lehre so ganz selbstverständlich einsetzt und dass die Reaktion darauf eher waren, entweder, ja, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass man Studierende ja vielleicht auch in Entscheidungen mit einbeziehen kann oder, ja, was für ein didaktisches Prinzip steckt dahinter, dass du diese Art von Praktiken in deiner Lehre hast? Und dann haben wir ein bisschen angefangen, darüber zu sprechen, wieso ist das eigentlich so was Seltsames oder Besonderes, das so zu machen? Hast du Lust, davon ein bisschen mehr zu erzählen, von dieser Situation und wie du so die Reaktion von anderen Lehrenden wahrgenommen hast?
Ja, also das war eine sehr interessante Situation, eine sehr erhellende Situation, fand ich. Im Prinzip ging es unter anderem darum, dass ich ein bisschen was erzählen wollte zu der Art und Weise, wie man Stress runterfahren kann in anstrengenden Lehr-Lern-Situationen. Gerade jetzt, wo die Pandemie das Unterrichten und das Lernen immer noch sehr, sehr schwer macht und ganz viele noch im Homeoffice sind und online unterrichten, finde ich es halt extra notwendig, mit Studierenden ins Gespräch zu kommen, wenn es darum geht, rauszufinden, was Studierende gerade in diesen besonderen Situationen brauchen. Rauszufinden, ob Studierende mit Hybridunterricht gut klarkommen, mit dem Wechsel zwischen Online- und Präsenzunterricht. Aber auch, wenn wir zurück in den Präsenzunterricht gehen, einfach regelmäßig mit Studierenden Kontakt zu haben und zu gucken, hey, wie geht's euch gerade? Was stresst euch? Gibt es irgendwas, wobei ich helfen kann? Wollt ihr ein bisschen Erfahrungen austauschen? Was für Lösungen habt ihr für eure Probleme? Könnt ihr einander helfen? Solche Sachen. Und dann habe ich halt so ein bisschen erzählt, dass ich quasi so regelmäßige Check-ins mit meinen Studis mache. Und die Fragen, die ich darauf gekriegt habe, waren sehr aufschlussreich. Also eine Frage war, ja, wie bereitest du das didaktisch vor? Und ich wusste im ersten Moment überhaupt nicht, wie ich darauf antworten sollte. Und dann kam direkt die Frage danach, und wie implementierst du das im Unterricht? Und dann habe ich 2-3 Sekunden überlegt und habe gesagt, ich frage, wie es Ihnen geht. Und ich hab erst nicht verstanden, was das für eine Frage ist. Und dann ist mir irgendwie aufgegangen, dass dahinter so ein Impuls steht, alles, was im Unterrichtsgeschehen stattfindet, vorher am besten in einem Sitzungsplan vorgeplant zu haben. Mhm. Und ich glaube, dass eine Sache, also so wichtig wie didaktische Überlegungen für gut geplanten Unterricht sind, und da möchte ich überhaupt keine Abstriche machen, ich glaube, was diese starke Verklausulierung von Lehr-Lernabläufen macht, ist eine Distanz zu schaffen zwischen mir und den Leuten, die mit mir im Klassenraum sind und was lernen wollen, Bock zu haben, das nächste akademische Level abzuhaben. Und gerade bei solchen Sachen wie zu fragen, wie es meinen Studierenden geht, da glaube ich, ist ein didaktisches Konzept dahinter zu haben oder das stark zu verklausulieren, eher problematisch oder eher hinderlich. Mhm. Weil das, was ich anzeigen möchte, ist ja Nähe zu meinen Studierenden. Dass ich die Beziehungen ernst nehme, die ich mit meinen Studierenden habe und die meine Studierenden mit mir haben. Und ein Teil dieser Beziehung, die das Lernen und Lehren gemeinsam toll macht, ist, glaube ich, die Tatsache, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen. Und das geht nur, wenn ich mich in solchen Gesprächen auch darauf einlasse, zu teilen, was mit mir losgeht, was ich stressig finde. Und das bedeutet, mich nicht als Lehrperson auszuklammern, dadurch, dass ich einen didaktischen Rahmen vorgebe oder zumindest keinen sehr rigiden didaktischen Rahmen vorgebe und das Ganze quasi als Aufgabe präsentiere. Ja.
Das ist total interessant, oder? Weil, also du hast jetzt betont, du würdest immer noch daran festhalten, dass grundsätzlich didaktisch zu denken wichtig ist. Ich frage mich aber schon, ob zumindest die Art, wie wir normalerweise Didaktik verstehen, nicht diese Distanz eigentlich eingebaut hat. Weil auch wenn ich die Position habe, didaktische Entscheidungen zu treffen, ob das nicht oft bedeutet, Entscheidungen über Prozesse zu treffen, die eigentlich eine Distanz herstellen oder vergrößern, weil das auch wieder eine Expertenposition ist, also eine didaktische Expertenposition, die letztlich der Grund dafür ist, warum andere Lehrenden, die didaktisch denken oder didaktische Fragen haben, das befremdlich finden, dass du sagst, naja, ich frage meine Studierenden einfach, wie geht's euch? Da steckt überhaupt kein didaktisches Modell oder lange Unterrichtsvorbereitung dahinter, sondern das ist einfach eine menschliche Kontaktaufnahme. Also ob sich diese beiden Sachen nicht vielleicht ein bisschen widersprechen, oder ich würde das mal als so ein bisschen provokante These vielleicht mal ausprobieren. Ist das ein Widerspruch? Ist didaktisch und eine persönliche, menschliche Beziehung zu Studierenden zu haben, ist das eigentlich was, was sich widerspricht?
Mein Bauchgefühl ist zu sagen, nein. Es kommt darauf an, wie ich mit meinen Studierenden Didaktik lebe. Also als ich noch studiert habe, war eine der coolsten Sachen, Lernende zu finden, denen es Spaß macht, zuzuhören. Ich glaube, Till hat das mal erzählt aus seinen eigenen Seminaren, dass es manchmal Sitzungen gibt, wo es dir Spaß macht, einfach mal 90 Minuten zu reden und zu teilen. Und dass Studierende Spaß daran haben, wenn du, anstatt dass viel Gruppenarbeit passiert oder viel Klassendiskussion passiert, sie auch einfach mal Till zuhören dürfen. Also ich glaube, dass inhärent ist die Expertenposition und die didaktische organisatorische Aufgabe von Lehr-Lern-Situationen, nicht das Problem. Es kommt darauf an, wie unflexibel ich als Lehrperson in den didaktischen Entscheidungen bin, die der systemische Zusammenhang mir quasi aufoktroyiert. Also ich kann entscheiden, ich gebe eine Aufgabe raus und die müssen die Studierenden machen. Und wenn sie die nicht machen, dann sind die Studierenden doof. Oder ich kann sagen, ich glaube, diese Aufgabe ist didaktisch sinnvoll. Ich gebe die meinen Studierenden. Ich stelle fest, 3/4 der Studierenden kommen mit dieser Aufgabe nicht klar. Und dann kann ich entscheiden, ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, ich habe gemerkt, euch ist diese Aufgabe super schwer gefallen. Woran liegt das? Und dann zu fragen, war der Inhalt das Problem? Versteht ihr nicht, worum es geht? Oder ist die Aufgabe zu langweilig? Oder hat die Aufgabe keine Priorität für euch? Oder bräuchtet ihr eine andere Art von Aufgabenstellung? Alles Mögliche kann sich daraus ergeben, wenn ich mich flexibler in meinen didaktischen Entscheidungen auf meine Studierenden einlasse. Aber ich glaube, die Didaktik an sich ist nicht das Problem. Ich glaube, die Expertenposition ist nicht das Problem. Das Problem entsteht, wenn ich meine Expertenposition diktatorisch benutze, um Macht über den Kurs auszuüben, die im Endeffekt einen Beziehungsabbruch zwischen mir und meinen Studierenden bedeuten kann und auch einen Abbruch des Lerneffekts für beide Seiten bedeuten kann.
Also ich habe zudem noch gedacht, dass ich auch nicht sicher bin, ob Didaktik und Beziehungsaufbau sich prinzipiell widersprechen. Ich glaube schon, dass in den Strukturen von institutioneller Bildung, die bei uns Realität sind, viel Machtausübung und Hierarchie und Autorität drinsteckt, die es leicht machen, didaktische Entscheidungen zu treffen, die Beziehungen verunmöglichen, die Distanz herstellen. Aber das muss nicht so sein. Ich habe gedacht, in meiner Lehrerausbildung hatten wir eine Sitzung zu Lehrpersönlichkeiten und das, wie man sich selber Gedanken darüber macht, welche Lehrpersona, nee, so hieß es, Lehrpersona oder Lehrerpersona man sein will und wie man die herstellt und so. Und am Anfang habe ich gedacht, ach ja, das ist krass, das ist klar, da kann ich mir Gedanken darüber machen und habe Kontrolle darüber auch und habe aber irgendwann festgestellt, dass mich das entfremdet davon, wie ich eigentlich authentisch sein will. Weil das ist eben genau ein Widerspruch. Wenn ich mir eine Lehrerpersona zurechtlege, dann ist das ein didaktisches Mittel, um auf eine bestimmte Art und Weise in Bezug zu meinen Kurs zu treten. Aber das Ganze als didaktisches Mittel zu verpacken, ist eine Form, Distanz zu erzeugen und eben nicht sich Gedanken darüber machen, wer bin ich tatsächlich und wie kann ich authentisch ich sein in diesem in dieser Lehr-Lern-Beziehung. Aber ich glaube, dieses didaktische Mittel, was in der Art, wie es uns vermittelt wurde, Distanz erzeugt, ist eher ein Ausdruck von existierenden Autoritätsvorstellungen in institutioneller Bildung als eine Notwendigkeit innerhalb von Überlegungen, die didaktisch sind. Andererseits könnte man unsere Praxis von Beziehungsaufbau und empathischer Kommunikation und deinen Check-ins, die einfache Frage, wie geht es euch gerade, als didaktische Handlung frame, als eine Form von Expertisenhandlung, weil ich glaube schon, dass es eine Form von Expertise braucht, die wir uns aneignen können, um diese Kommunikation souverän und empathisch und, ich verwende mal das Unwort, effektiv in unseren Seminaren umzusetzen. Es erfordert von mir, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich weiß, wie ich die Frage meine, dass ich damit umgehen kann, wenn mir mit Offenheit und Ehrlichkeit geantwortet wird und dass ich selber Wege habe, mich authentisch zu zeigen, ohne mich von meiner eigenen Vulnerabilität in der Situation überwältigen zu lassen. Ich glaube, das erfordert eine Form von Expertise und genau deswegen machen wir Workshops und halten solche Talks, wie du ihn gehalten hast, um Leuten das näher zu bringen und ihnen bewusst zu machen, wie sie diese Expertise entwickeln können.
Ich finde das Framing, was du gerade gemacht hast, total super, weil das mir nochmal deutlich macht, was eigentlich der Sinn und Zweck dieser ganzen Sache ist. Das mache ich, also ich glaube, diese Art von Kommunikation zu suchen, diese Check-ins zu machen und eben nicht Distanz aufzubauen, sondern eine gewisse Art von Nähe zu suchen, hat unterschiedlichen Nutzen, unterschiedliche Gründe und unterschiedliche Effekte, die alle zusammen wichtig sind. Also zu sagen, wie geht's euch, sorgt auf der einen Seite dafür, dass meine Studierenden in der Lage sind, wenn ich das oft genug mache, zu verstehen, dass ich das ernst meine, und dass sie tatsächlich ehrlich darauf antworten können, dass sie sagen können, dieses Semester ist besonders stressig, weil, und dann darüber zu berichten, warum es besonders stressig ist, welche Aufgaben ihnen besonders schwer fallen, welche Inhalte ihnen besonders schwer fallen, aber auch zu teilen, was besonders gut funktioniert. Und dann miteinander zu teilen und mit mir zu teilen, welche Strategien sie haben, um mit stressigen Aufgaben, schwierigen Lerninhalten umzugehen. Auf der anderen Seite macht das auch was für mich, weil ich gerne als Person wahrgenommen werden möchte. Ich weiß nicht, ob das wahr ist für alle Lehrpersonen, aber ich fühle mich am wohlsten, wenn meine Studierenden und die Leute, mit denen ich spreche, das gilt auch für Workshops oder Konferenzen, mich nicht als Funktion wahrnehmen, sondern als Person. Und zwar als ganzheitliche Person. Das bedeutet nicht, dass Leute alles von mir wissen müssen. Ich glaube, da ist immer ganz viel Angst hinter, dass man sich vor SchülerInnen oder Studierenden nackig machen muss. Immer diese Formulierung, ich will mich nicht nackig machen. Aber man muss das nicht machen, um authentisch zu sein und um als Person wahrgenommen werden zu wollen. Ich möchte mich nicht, wie du gesagt hast, von mir selbst so entfremden, dass ich eine separate Persona von mir aufbaue, die quasi zwischen mir und meinen Studierenden steht. Ich glaube auch nicht, dass das psychologisch funktioniert. Sonst würden wir nicht so viel unter autoritären Lehrpersönlichkeiten sehen, dass die total angefressen und persönlich angegriffen sind, wenn ihre SchülerInnen oder Studierenden nicht das machen, was sie wollen. Also wenn da tatsächlich diese Distanz tatsächlich vorherrschen würde, dann wären nicht so viele Lehrende so sauer und nicht so frustriert. Yeah. Sondern ich glaube, dass einer der Punkte ist, rauszufinden und sich selbst klar zu werden, welcher Teil meiner Persönlichkeit ist integral für eine gute Lehr-Lern-Beziehung zwischen mir und meinen Studierenden. Ich bin zum Beispiel, ich bin eigentlich super introvertiert und ich finde jede Art von sozialer Situation eigentlich anstrengend. Aber wenn ich unterrichte, brauche ich den Teil in mir, die eigentlich ein geborener Entertainer ist. Und das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Das ist nicht etwas, das fake ist, sondern das ist ein Teil, den ich entdeckt habe, als ich angefangen habe, Lehre zu machen. Ich habe festgestellt, dass dieser Teil sehr viel schöner ist und sehr viel bessere Resultate bringt, wenn wir schon mal output-orientiert sein wollen, als der Fake-Teil, den ich versucht habe, mir anzueignen, der sehr autoritär aufgetreten ist. Das war kein Teil, das war nicht genuin ein authentischer Teil von mir. Und als ich mir erlaubt habe, das abzulegen, dieses sehr autoritäre, gleich im ersten Semester, als ich unterrichtet habe, das musste weg, das hat sich nicht gut angefühlt. Und ich mir stattdessen überlegt habe, wie möchte ich angesprochen werden, wie möchte ich meine Studierenden ansprechen, wie möchte ich mich selbst positionieren, wie schütze ich mich auch vor Situationen, die für mich belastend sind. Alle solche Überlegungen haben dazu geführt, hey, dieser Teil meiner selbst funktioniert hervorragend im Unterricht. Und ein Teil dieses authentischen Ausdrucks ist relativ frei nach Schnauze und aus einem Bauchgefühl heraus meine Studierenden zu fragen, wie es ihnen geht, wenn ich merke, dass der Kurs irgendwie ein bisschen hängt zum Beispiel. Oder wenn ich aus, und da sind wir wieder bei der Expertenhaltung, aus Erfahrung weiß, es gibt Zeitpunkte im Semester, da entdecken Studierenden häufig, was gerade problematisch ist. Ich nenne das immer gerne den Mid-Semester-Blues, for instance. Also diese Mittelphase im Semester, wenn die erste Welle der Motivation abgeflacht ist, da macht es Sinn, nachzuhaken und zu fragen. Und das ist der Teil, der mir Lehre immer leichter gemacht hat. Für mich ist Lehre nicht schwer, weil ich mich nicht verstecken muss in der Lehre, weil ich nicht so tun muss, als wäre ich jemand, die ich nicht bin. Und ein Nebeneffekt davon ist, dass meine Studierenden mich als Person wahrnehmen und sagen können, wenn eine Stunde zum Beispiel nicht gut läuft, ich kriege in der Regel nicht zu hören in den Feedback-Sheets hinterher, Jessica, das war total scheiße, was hast du da für einen Bullshit veranstaltet oder so, sondern Studierende sehen, aha, die hat auch einen schlechten Tag. Das ist dann kein, die Funktion Lehrende hat hier nicht funktioniert, sondern es ist, Jessica hatte auch mal einen schlechten Tag.
Ja, das erinnert mich total oder das passt total gut zu einem Thema, über das wir auch in dem Podcast mit Tabea schon gesprochen haben, wo Tabea gesagt hat, dass sie noch mal stärker wahrscheinlich als wir drei in einem Umfeld als sowohl Hochschullehrende als auch Lehrerin für die Schule sozialisiert worden ist, wo sie die ganze Zeit eingetrichtert bekommen hat, Respekt bekommt man nur über Distanz. So, du brauchst so viel Distanz wie möglich. Du musst unbedingt siezen. Du musst unbedingt durch deine Sprache ausdrücken, dass du dich nicht auf der gleichen, in dem sozusagen, dass du nicht eine Peer deiner SchülerInnen oder Studierenden bist. Du musst über dein Alter, wenn möglich, diese Distanz irgendwie herstellen. Das geht manchmal nicht, wenn man als Lehrerin noch sehr jung ist, aber dann braucht man diese anderen Mittel unbedingt. Also Tabea hat sehr stark gemacht, dass das in ihrer Sozialisation ein total wichtiger Punkt war. Und ich hab über dieses Wort Respekt da drin noch ein bisschen mehr nachgedacht, weil ich mich dann gefragt habe, was ist das eigentlich genau? Also wenn wir sagen, Respekt bekommt man nur über Distanz, dann steckt da drin, Respekt braucht man. Ich kann keine Lehre machen, wenn ich nicht den Respekt der Lernenden habe. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Lernen und Lernen funktionell irgendwie stattfinden kann. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Und ich glaube tatsächlich, was damit gemeint ist, ist eigentlich nichts, was ich tatsächlich Respekt nennen würde, sondern ehrlicherweise würde ich eher sagen, das ist die Forderung, dass ich unbedingte, unhinterfragte Autorität habe, dass die Lernenden völlig unkritisch meine Machtposition anerkennen, dass sie mir alles glauben, was ich sage, dass sie alles machen, was ich von ihnen will und dass sie immer akzeptieren, wie ich über sie urteile. Ich denke über Respekt tatsächlich eher so nach, dass ich sagen würde, Respekt ist eine gegenseitige Anerkennung von Gleichwürdigkeit, also dieser Begriff, den Jesper Juhl geprägt hat, als ein Begriff, den er besser findet und ich auch, als Gleichwertigkeit, weil in Gleichwertigkeit eben Wert drin steckt und das ist ein inhärent kapitalistischer Begriff aus einem Verwertungszusammenhang und er nennt das eben Gleichwürdigkeit, weil es darauf abzielt, grundsätzlich anzuerkennen, dass wir alle, egal in welchen Positionen wir sind, immer eine ganz grundsätzliche menschliche Würde haben und dass die beste Art, wie Beziehungen unter Menschen funktionieren, egal in welchen Positionen sie zueinander sind, basiert auf der Anerkennung, dass wir alle die gleiche Würde haben und dass egal wie alt wir sind, egal welche Hautfarbe, soziale Herkunft, Geschlecht und so weiter wir haben. Und bei Jesper Juhl geht es viel über Alter, weil er eben sagt, die beste Beziehung, die erwachsene Menschen oder Eltern zu Kindern haben können, ist eine, die grundsätzlich auf Gleichwürdigkeit basiert. Also auf der Anerkennung, dass auch Kinder Menschen sind, die grundsätzlich die gleiche Menschenwürde haben wie alle anderen. Und wenn ich Respekt als diese Anerkennung von Gleichwürdigkeit verstehe, verändert sich total das Bild des Ganzen. Das heißt, wir haben wirklich, glaube ich, mit ganz unterschiedlichem Verständnis von Respekt zu tun. Und dieser Respekt, der fordert, auf Distanz zu gehen, das ist ein Begriff, der eigentlich sagt, ich möchte, dass du völlig unhinterfragt und unkritisch anerkennst, dass ich hier eine Position habe, die immer Recht hat, die von dir, die erwarten darf, dass du tust, was ich sage, und die anerkennt, dass ich Recht mit meiner Beurteilung über dich habe.
Ich finde das total super, dass du Jasper Juhl damit reingebracht hast, weil ich auch die Idee von Gleichwürdigkeit mit der Betonung auf Würde total spannend finde und an der Stelle auch total gut angebracht. Ich glaube, wenn ich es ganz überspitzt, vielleicht gar nicht so überspitzt zusammenfassen würde, dann ist die Idee von Respekt ganz stark verknüpft mit das, was Lehrende, die sehr autoritär sind in ihrem didaktischen Stil, häufig produzieren, ist im besten Fall eine Grundhaltung von Studierenden oder SchülerInnen, die erfüllt ist mit Sorge. Also mit der Idee, ich bin mir nicht sicher, ob ich in dieser Situation mit dieser Person es schaffen werde, diesen Kurs zu bestehen. Und im schlimmsten Fall eine Situation, die angstbesetzt ist. Also wirklich, wo Studierende mit großer Angst im Kurs sitzen und denken, wenn ich nicht die Klappe halte, beziehungsweise wenn ich einmal was Falsches sage, falle ich durch diesen Kurs raus und ich ziehe den Zorn dieser Person auf mich. Was im Zweifelsfall, gerade im schulischen Kontext zum Beispiel, super problematisch sein kann, weil SchülerInnen sich ihre LehrerInnen nicht aussuchen können. Das Gleiche gilt an Universitäten in zum Beispiel Einführungsveranstaltungen, wo klar ist, dass sie im Zweifelsfall um bestimmte Lehrpersonen nicht rumkommen. Und da sind wir dann wieder bei Problemen von Machtverhältnissen. Also Angst und Sorge sind nicht das Gleiche wie Respekt. Die sehen vielleicht nach außen ähnlich aus, weil Leute das machen, was ich will. Weil Leute still sind im Unterricht und mir zuhören. Da kann sich im Zweifelsfall Angst und Respekt, so wie ich Respekt und wie du Respekt definiert hast, kann sich ähnlich äußern in Leute hören mir zu, Leute nicken, Leute schreiben mit. Aber der Inhalt ist ein sehr anderer. Ich glaube nicht, und das habe ich, glaube ich, in einem früheren Podcast schon gesagt und das sage ich auch immer wieder im Unterricht, ich glaube nicht, dass Leute irgendetwas lernen in Situationen, in denen sie Angst haben oder in denen sie auf der Metaebene Sorge haben, sondern Leute lernen dann etwas, wir lernen dann etwas als Menschen, wenn wir uns sicher sein können, dass die grundlegende Voraussetzung eine von Vertrauen und Sicherheit ist, weil dann kann ich mich auf akademische Gedanken einlassen. Es gibt natürlich auch Situationen, in denen ich lerne, allerdings nicht das, was mir beigebracht werden soll. Ich nehme immer das Beispiel, das ist natürlich sehr überspitzt, aber ich glaube, das lässt sich im Prinzip übertragen auf institutionelle Lehr-Lern-Situationen. Wenn ich aus einer Familie komme, in der Gewalt vorherrscht, dann lerne ich nicht zwingend Respekt vor der Person, die Gewalt gegenüber mich ausübt, sondern ich lerne, Angst vor der Person zu haben. Ich lerne, mich verhalte, dass ich vor dieser Person nicht auffalle. Ich lerne im Zweifelsfall, wie ich meine Wunden flicke. Aber ich lerne definitiv nicht Respekt vor dieser Person. Ich lerne im Zweifelsfall auch nicht das zu machen, was diese Person nicht will oder das zu tun, was diese Person von mir will, sondern ich lerne allen möglichen anderen Dinge.
Ja.
Und ich glaube, in Lehr-Lern-Situationen, wo stark autoritäre Personen im Zweifelsfall psychologische Gewalt ausüben, das gibt es, das habe ich an der Uni erlebt, das habe ich an der Schule erlebt, passiert genau das. SchülerInnen und Studierende lernen nicht den Inhalt und werden besser in den akademischen Belangen, sondern sie werden gut darin, den Lehrenden oder die Lehrende zu managen. oder denen aus dem Weg zu gehen oder entwickeln andere Strategien, um durch diesen Kurs zu kommen und möglichst wenig Schaden zu nehmen. Und das ist ja nicht das, was wir wollen. Es ist ein krasses Beispiel, aber ich glaube, der Vergleich hinkt nicht.
Ja, ich glaube das auch und das passt ganz gut zu was, wo ich auch das Gefühl hatte, das ist vielleicht ein bisschen zu krass, das tatsächlich jetzt hier mit reinzuwerfen, aber ich glaube gar nicht nach dem, was du jetzt gesagt hast, weil ich habe nochmal überlegt, diese Idee, Respekt bekommt man nur bei Distanz, ich glaube, das ist eine, die grundsätzlich ganz stark in adultistischem Denken verankert ist. Und was wieder zeigt, dass wenn wir dieses Problem selbst noch in der Erwachsenenbildung haben, wie stark eigentlich unsere Idee von Bildung adultistisch durchdrungen ist. Und es ist aber im deutschen Kontext zusätzlich auch noch was, was ganz stark von schwarzer Pädagogik geprägt ist, weil schwarze Pädagogik ganz stark auf dem Prinzip von Distanzherstellung basiert. Nicht umsonst kommt diese Idee, dass man schon sehr, sehr kleine Kinder dadurch bestraft, dass man sie aus sozialen Situationen absondert und sie in die Ecke schickt, ist ein ganz, ganz wichtiges pädagogisches Instrument aus der schwarzen Pädagogik. Also ich glaube, wenn man sich das mal genauer angucken würde, was sind eigentlich was ist das unterliegende Menschenbild und die Praktiken, die schwarze Pädagogik hat, dann würde man ganz viel davon finden. Man würde, glaube ich, ganz viel von dieser Idee wiederfinden. Respekt bekommt man nur über Distanz.
Ja, ich glaube auch, dass es ist auf jeden Fall das. Ich glaube, es ist auch ein sehr patriarchales Denken. Und es ist eins, und ich werde nicht müde, das zu betonen. Es ist eins, das Lehrenden das Leben schwerer macht. Das, was Till und ich schon in Workshops gehört haben und ich auch im Gespräch mit ehemaligen KollegInnen gehört habe oder im Gespräch mit LehrerInnen von Schulen, ist, dass wenn ich erzähle, dass es mir wichtig ist, Beziehungsaufbau mit meinen Studierenden zu machen und im Zweifelsfall radikal zu akzeptieren, wenn Dinge nicht gut funktionieren und dann Lösungen dafür zu suchen, dass ich naiv da an diese Lehr-Lern-Situationen rangehe und dass Studierende bzw. SchülerInnen immer versuchen würden, das auszunutzen, also Gutwillen auszunutzen. Und ich finde, das ist eine Haltung, die natürlich, die kommt nicht von ungefähr, die kommt nicht aus dem Blauen heraus, aber die ist ein bisschen selbstgemacht. Das hat was damit zu tun mit dem generellen Menschenbild, das wir entwickeln. Und ich finde, es ist eine sehr zynische Haltung. Ich sage nicht, dass der Fehler zwingend bei diesen Personen liegt oder bei LehrerInnen liegt oder bei Lehrenden liegt, die selbst systemischen Zwängen unterworfen sind und Diskursen beiwohnen und in Diskursen teilnehmen, die uns die ganze Zeit sagen, dass wir nach unten treten sollen, anstatt uns mit systemischen Belangen zu beschäftigen. Aber ich glaube, das ist eine wahnsinnig toxische Art und Weise, an Unterricht ranzugehen oder an Lehr-Lern-Situationen ranzugehen. In dem Moment, wo ich mich selbst versuche auszuklammern aus dem Kursgeschehen, aus dem menschlichen Beisammensein, das Lehr-Lern-Situationen nun mal sind. In dem Moment, wo ich mich komplett versuche, davon abzukapseln und zu versuchen, wie so eine Art heterodiegetischer Erzählinstanz so über dem Dasein zu schweben, entmenschliche ich mich selber. Und wenn ich mich selber entmenschliche, hat das negative Konsequenzen für mich als Person. Das kann ganz subtil sein, das kann aber auch sehr tiefgreifend sein. Und ich empfinde das als, gerade im Umgang mit älteren männlichen Lehrenden, sehr, sehr schwierig, darüber ins Gespräch zu kommen. Weil die Wahrnehmung immer ist, ja, dieses kleine junge Mädchen, so habe ich das Gefühl, redet man oft mit mir, die weiß ja noch überhaupt gar nicht, wie schlimm Studierende sein können oder wie schlimm diese Situationen sein können. Und meine Reaktion darauf ist immer, ja, die sind manchmal schlimm, aber daran sind nicht Studierende schuld. Daran sind nicht komplette Gruppen schuld, daran sind nicht SchülerInnen schuld, sondern wir alle reagieren auf systemische Zwänge auf bestimmte Arten und Weisen. Und es gibt Möglichkeiten, die ich habe innerhalb dieser Zwänge, die den Effekt, den diese Zwänge haben, abzuschwächen. Ich kann Hierarchien so flach wie möglich halten, wie es mir halt möglich ist. Ich kann Gespräche suchen. Ich kann versuchen, mich daran zu erinnern, immer und immer wieder, dass ich es mit ganzheitlichen Menschen zu tun habe und nicht mit der Funktion Studierender. Und ich kann mich selbst daran erinnern, dass ich nicht die Funktion Lehrende bin, sondern eine Person.
Ich finde es interessant, als wir mit Tabea über dieses Thema gesprochen haben, hat sie gesagt, sie kriegt irgendwie ständig zu hören, sie sind zu nett. Und du hast jetzt einen anderen Begriff verwendet. Und das finde ich noch, der ist es ja wirklich noch ein Stück perfider, dir vorzuwerfen, du wärst zu naiv. Mhm. Also was da alles drinsteckt, auch an Infantilisierung und gerade mit deiner Betonung darauf, dass das auch wieder ein Gender-Ding natürlich ist, zeigt noch mal mehr, wie mies das ist auf der einen Seite, aber auch, wie unheimlich groß die Investiertheit von diesen älteren männlichen Lehrenden sein muss, dir sowas vorzuwerfen.
Und es reproduziert sich.
Ja.
Also das, was sich reproduziert, ist, dass ich zum Beispiel jungen Studierenden begegne, 18, 19, 20-jährigen jungen Männern, die gleiche Spreche benutzen. Also die mit mir sprechen wie 50-jährige Professoren und eine ähnliche Art von Infantilisierung versuchen vorzunehmen. Die sind in der Regel nicht so geübt da drin, das zu machen. Und ich würde auch nicht behaupten, dass das alles schlechte Menschen sind oder so, sondern die haben eine bestimmte Art von Duktus gelernt, von der sie annehmen, dass das die natürliche Art ist, wie sie sprechen. Also ich bin da natürlich im Bereich Gramsci und Foucault und hegemoniale Diskurse. Das ist das, was die lernen, um damit mit ihrer Position umzugehen, in die sie gepackt werden. Und es zeigt sich ja nun mal, dass junge Männer, die diese Art von Spreche lernen, in der Regel sich in Machtpositionen sprechen können.
Insbesondere in unserem institutionellen Bildungssystem.
Genau. Genau.
Deswegen, also ich stimme vollkommen zu, was du vorhin gesagt hast, dass dieser ganze Diskurs um wie verschaffe ich mir Respekt, was sehr patriarchales ist. Und die Linie dazu ist, dass gerade unser deutsches, aber auch also das ganze westliche Bildungssystem sehr stark auf Positionen von Autorität lebt, also der Investiertheit, so wie du das eben genannt hast, ne? Vom System Bildung in Expertenrollen, in Lehrenden Autorität, die performt wird, vornehmlich von älteren weißen Männern. Und die stellen dann das Vorbild dar für die hegemoniale Art zu sprechen und zu leben. Und natürlich ist es leichter für junge Männer, dieses männliche Privileg zu performen und zu reproduzieren und wünschenswerter auch, weil das ist, sie sehen da das Vorbild, als es für Frauen ist, denen man leicht vorwerfen kann oder die man leicht darin kritisieren kann, wie sie diese Position appropriieren oder es nicht tun,
ne? Ja.
In ihrer Performance. Also es ist total, deprimiert mich gerade sehr. Aber ja, wir kennen diese Mechanismen überall. Und du bist nicht als Frau die Einzige, die mit solchen Menschen zu tun hat, sondern in meinen Workshops treten die genauso auf und challengen mich erstmal als jüngeren Mann. Nur, dass es mir einfacher fällt, mich davon abzugrenzen und mein männliches Privileg zu nutzen, um damit souveräner wieder umzugehen und die zu befrieden im Prinzip in ihrer aggressiven Männlichkeit, als es oft für dich ist vielleicht.
Ja, weil ich glaube, das ist noch was im Unterricht, und ich glaube, damit können wir so ein bisschen zirkeln zu dieser Idee von der didaktischen Distanz. ich muss mir immer bewusst sein, dass Lehr-Lern-Situationen immer eine Art von Machtsituation sind, egal ob ich das will oder nicht. Mhm. In institutionalen Settings gibt es immer ein Machtgefälle. Und ich habe aber als Lehrende durch die Machtposition, in die man mich setzt, institutionell, die Möglichkeit, das abzuflachen. Ich habe auch die Möglichkeit, das Gefälle größer zu machen. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir Lehr-Lern-Situationen nicht als Battleground für Egos benutzen. Nee. Unterricht ist nicht dafür da, und auch Konferenzen eigentlich und Workshops sollten nicht dafür da sein, um Profilierung zu betreiben, sondern wenn wir den akademischen Auftrag mehr oder minder ernst nehmen, dann bedeutet das eigentlich, dass es darum geht, Ideen zu diskutieren. Und es geht darum, miteinander in Kommunikation zu treten. Und die beste Art, in Kommunikation zu treten, oder die Grundlage für das Treten in Kommunikation, ist eine Art von Beziehungsaufbau.
Ja.
Und das muss im Vordergrund stehen. Und es bedeutet auch, dass ich kann nicht ausschließen oder ich kann nicht ausradieren, dass Egos aufeinandertreffen im Unterricht, dass mein Ego auch auftritt. Aber ich kann versuchen, die Effekte davon klein zu halten, und ich kann versuchen, mich selbst ernst zu nehmen, aber nicht zu ernst zu nehmen. Und wenn ich das schaffe, dann nehmen meine Studierenden mich ernst, dann nehmen meine Studierenden sich selbst ernst, und dann empfinden wir uns und behandeln uns gegenseitig, als wie Katharina gesagt hat, gleichwürdig.
Ich würde gerne noch eine sprachliche Sache ansprechen, die in meinen Workshops oft aufkommt, nämlich die Frage nach dem Du oder dem Sie.
Mhm.
Und ich habe früher oft von mir aus direkt gesagt, dass ich meine Studierenden duze und mich auch duzen lasse, ganz abgesehen davon, dass wir, wenn wir auf Englisch unterrichten, dass eine andere Lage haben, weil wir da in der angloamerikanischen Tradition alle Menschen mit Vornamen anreden eher und halt keine Unterschiede zwischen dem förmlichen Sie und dem informal Du machen. Und mittlerweile gehe ich darauf nicht mehr so stark ein. Die Frage kommt aber trotzdem immer wieder. Duzt du deine Studierenden oder siehst du deine Studierenden? Oder ich höre Sachen wie, ja, also ich duze meine Studierenden ja auch. Und das gefällt mir auch ganz gut, weil es mir mehr Beziehungen zu denen ermöglicht. Aber ich lasse mich natürlich siezen. So viel Respekt muss sein. Und das ist alles ein Ausdruck von einer gewissen Hilflosigkeit. Ich möchte darüber das nicht zu stark beurteilen, ne, sondern das ist im Prinzip eine Verirrung in formalen Markern von Respekt, die nur vermeintlich sind letztlich. Ne? Und die Annahme dahinter ist, dass sie ist eben respektvoller und distanzierter und das Du ist eben näher und erlaubt mehr Beziehung und mehr Nähe und mehr Kommunikation, ist aber gleichzeitig auch potenziell respektlos oder unhöflich. Und ich versuche mittlerweile immer sehr klar zu machen, dass ich davon überzeugt bin, dass es keine Rolle spielt, ob man das Du oder das Sie verwendet. Also auch Lehrende, die für sich sagen, ich fühle mich mit dem Sie wohler, frage ich, warum? Was ist deine Investition darin? Mhm. Du kannst das Du auf eine Art und Weise verwenden, die sehr distanziert ist, wenn deine Haltung eine ist, die Distanz einfordert und die Distanz generiert. Du kannst das Sie verwenden und viel Empathie und Nähe erlauben, wenn deine Haltung eine ist, die Empathie ermöglicht und Nähe erlaubt. Die Sprache, die wir verwenden, ist nur sehr oberflächlich kodiert, glaube ich, und hat nicht keinen inhärenten Marker von Respekt oder Disrespekt, sondern die Haltung von Gleichwürdigkeit. Das ist das, was Sprachakte zu respektvollen macht oder zu zu Distanzierten.
Ich glaube, du hast recht. Vielleicht mit der Ausnahme, wenn es um Titel geht. Also ich glaube, gerade so im akademischen Bereich, wenn es dann um Professor, Doktor, Doktor hast du nicht gesehen geht, ich glaube, dass der Effekt des Titels im Namen nochmal Distanziertheit verstärkt, unabhängig von der Haltung, weil es so ein krasser Marker ist, einfach. Es ist ein sehr, sehr krasser Marker von akademischer Distanz. Ich wehre mich gerade mit Händen und Füßen dagegen, mich Dr. Koch nennen zu lassen, weil ich das sehr alienating finde. Und ich finde es besonders seltsam, wenn Studierende mich so anschreiben, die mich sehr gut kennen. Und ich finde es auch seltsam, wenn Studierende Zeit darauf verwenden, mir E-Mails zu schreiben und zu fragen, hey, ich will jetzt meine Bachelorarbeit einreichen, wie spreche ich dich nochmal richtig an auf dem Titelblatt? Und ich dann immer sage, schreib einfach Jessica Koch drauf. Weil who cares? Diese Titelei ist im Prinzip ein Ausdruck von der Überwindung einer administrativen Hürde innerhalb eines sehr spezifischen akademischen Systems, eines sehr spezifischen akademischen Rahmens. Und darüber hinaus haben diese ganzen Titel sehr wenig Funktion, außer vielleicht Egos zu streicheln. Meins ja auch. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, ich muss mich da wirklich mit Händen und Füßen gegen wehren. Ich möchte nicht so geothert werden, so mir selber entfremdet werden von anderen. Und ich möchte auch nicht, dass meine Studierenden viel Zeit damit verbringen müssen, sich Sorgen darum zu machen, ob sie mich in einem Formular mit den richtigen Titeln versehen haben. Hm. Ich finde das arge Zeitverschwendung. Und ich weiß auch, wie viel Zeit Studierende, ich damals eingeschlossen, damit verbringen, rauszufinden, was für ein Titel oder was für eine Ansprache in einer E-Mail für spezifische ProfessorInnen oder DoktorInnen denn richtig ist. Und das finde ich so tragisch. Also da geht so viel Energie flöten und so viel, da geht so viel Sorge auch rein. Die Sorge, dass Leute mir nicht antworten, wenn ich sie nicht richtig anspreche. Oder Leute angefressen sind, wenn ich einen ihrer Titel vergesse. Und alle solche Sachen. Also ich glaube, beim Duzen und Siezen würde ich, glaube ich, weitestgehend zustimmen. Ich glaube, sobald es im akademischen Kontext um Titel geht, sieht das nochmal ein bisschen anders aus.
Naja, es erfordert mehr Dekonstruktionsarbeit oder mehr Reflexionsarbeit, glaube ich, ne? Weil das ein Bereich ist, wo das ganze System suggeriert, dass es extrem wichtig, dass da ein Level von formaler Korrektheit geleistet wird und auch eingefordert wird. Und dein Gefühl von Entfremdetheit spricht dafür und die Sorge oder die Angst der Studierenden, Fehler zu machen, spricht auch dafür. Und das kommt ja aus, also diese Sorge kommt ja aus Erfahrungen, dass sie angepflaumt werden, dass sie das falsch machen oder so, ne?
Und ist das nicht tragisch? Also ist das total nicht tragisch?
Ja, klar. Aber auf der individuellen Ebene, in unseren Kursen, ne, wenn wir, also so wie wir das Du oder das Sie ja etablieren in der ersten Sitzung oder in einem Syllabus zum Beispiel, wo wir das schon klar machen, wie wir angeredet werden wollen oder wie wir die Anrede von Studierenden handhaben, auf dieser individuellen Ebene können wir auch uns dazu äußern, wie wir mit unseren Titeln umgegangen haben wollen oder wie egal uns das ist oder wie nicht egal uns das ist, so wie du das ja auch machst, in Reaktion dann darauf, wenn Studierende dir solche Fragen stellen.
Ja, ja.
Ist auf jeden Fall auch ein Thema, mit dem man wieder sehr gut auf der inhaltlichen Ebene, die in unserem Fach wichtig ist, nämlich Machtstrukturen, sich anzugucken und zu dekonstruieren, sich die Institution selber angucken kann. Und man kann, glaube ich, man könnte das super gut zu einer eigenen Unterrichtseinheit machen. Was macht eigentlich, wie funktioniert eigentlich auf der linguistischen Ebene, welche Machtstrukturen sind mit dem Gebrauch von akademischen Titeln? Welche Machtstrukturen gehen damit einher? Welche sind da drin eingebaut? Wo treffen wir das eigentlich überall an? Und ich meine, es ist ja auch überhaupt kein Wunder, dass das für Studierende ein wichtiger Marker von Hierarchie und Distanz ist, wenn die Institution selber die ganze Zeit total investiert darin ist. Also an welchen Stellen du überall zum Beispiel in Formularen aufgefordert wirst, deinen Titel einzugeben, den du eben dann hast oder nicht hast. Oder dass an unserer Universität Leute für gute Lehre einen Preis überhaupt nur dann bekommen können, wenn sie einen Doktortitel haben.
Ja.
Es gibt so viele Stellen, an denen die Institution Wert auf diese Titel legt. Und natürlich in dem Moment, wo ich so einen Marker an eine Person dran tackere, natürlich bekommt die dann auch eine Bedeutung. Und natürlich ist es auch eine Aufforderung an die Person selber, das gefälligst mit einer Bedeutung zu füllen. Es wundert mich überhaupt nicht, dass das sowohl für dich, Jessica, als auch für deine Studierenden, dass da viel Arbeit mit verbunden ist, damit anders umzugehen als der Default, der dafür deklariert ist. Nämlich, das ist ein weiterer Schritt auf einer Leiter, die dich im Prinzip weiter von deinen Studierenden entfernt und zeigt, du bist so und so weit fortgeschritten auf der Leiter von akademischem Fortschritt, die dich zu was sehr anderem macht als Leute, die eben noch Lernende sind und keine Forschende sind und noch keine Titel irgendwo haben, mit denen sie sich schmücken können.
Ja, und ich glaube, dass gegenseitiger Respekt oder ein Gefühl von einer guten Lern-Situation sich nicht daran aufhängen lässt oder nicht einfacher wird, dadurch, dass sich Titel im Weg befinden.
Als du vorhin gesagt hast, ich habe überhaupt kein großes didaktisches Gebilde, um diese Praktiken von menschlicher Zugewandtheit, sondern ich frage meine Studierenden einfach, wie geht's euch? Da habe ich so einen Moment gehabt, wo ich dachte, eigentlich ist gute Lehre zu machen einfach. Und natürlich, wir haben dann auch darüber gesprochen, natürlich ist es nicht einfach, weil wir mit so einem riesigen Ballast von Diskursen und Vorstellungen eben belastet sind, die uns ganz viel darüber sagen, was wir alles machen müssen. Und ich glaube, dass ich würde euch recht geben, dass den Begriff Didaktik so pauschal da in so eine Ecke zu tun, dass Didaktik immer was ist, was Dinge komplizierter macht und Distanz schafft und einen großen Ballast an komplizierten Mechanismen, die man eigentlich gar nicht braucht, herstellt, dass man so nicht über Didaktik denken muss, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt, das, was du zum Beispiel, Jessica, in dem Podcast mit Tabea auch gemacht hast, zu verteidigen, dass praktizierte Empathie eine didaktische Haltung ist. Und das finde ich total gut. Aber ich finde es trotzdem interessant, nochmal drüber nachzudenken. Nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich einfach. Nehmen wir mal an, wir hätten nicht diesen Ballast, den wir irgendwie durch die Institution, durch die Subjektposition, die die Institution uns auferlegt, durch die Diskurse, die wir gewohnt sind, durch die Art, wie wir gewohnt sind, über Bildung und über Lernen und Lernen nachzudenken. Wir hätten das alles nicht, sondern nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich einfach, gute Lehre zu machen. Was wären für euch dann die Sachen, wo ihr sagen würdet, ich würde dann sofort frei dazu sein oder ich glaube, ihr seid das eigentlich schon total viel, diese Dinge viel zu machen und das einfach zu finden. Das wäre so meine Idee nochmal für einen Abschluss, weil wir schon eine Weile über viele Sachen geredet haben, die irgendwie deprimierend sind. Ne? Du hast zwischendurch gesagt, Till, ich bin jetzt ganz schön deprimiert, aber vielleicht können wir darüber nochmal ein bisschen paar Sätze sagen.
Ich glaube, wenn Lehre frei von vielerlei Zwängen wäre, ich glaube, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, wie das aussehen würde, aber ich stelle mir ich stelle mir eine Situation vor, in der ich mich frei fühle, so zu reden, wie ich authentisch rede, und in der Studierende sich frei fühlen, so zu reden, wie sie authentisch reden. Und was ich damit meine, ist, dass wir uns nicht in der Form so stark zensieren. Dass wir weniger Zeit damit verbringen, Angst davor zu haben, uns in Lehr-Lern-Situationen als Person zu zeigen. Die sowohl inhaltlich interessiert ist, als auch Teil eines sozialen Gefüges im virtuellen oder tatsächlichen Lernraum ist. Und ich merke das so häufig, wie ich mich selbst zensiere, oder wie ich selbst versuche, meine natürliche Sprache zu verändern, um dem Bild von der Lehrerin gerecht zu werden. Das passiert mir auf Konferenzen häufiger, als mir das im Unterricht passiert, aber es stört mich jedes Mal, weil es sich ein bisschen anfühlt wie ein Betrug an mir selber. Und wenn das sich für mich so anfühlt, dann muss ich davon ausgehen, dass das für meine Studierenden noch mal eine Ecke schwieriger ist, noch mal eine Ecke schlimmer ist. Und ich würde mir wünschen, ich würde mir vorstellen, dass in einer befreiteren Lehr-Lern-Situation das nicht mehr der Fall ist, dass so viel Energie und so viel Gedanken darin gehen, zu überlegen, wie wir uns möglichst günstig darstellen, und mehr gucken, wie kann ich mich authentisch in Lehr-Lern-Situationen einbringen.
Ich glaube, für mich wäre einer der wichtigsten Effekte von dieser Form von Freiheit nicht die, die ich selber empfinden würde, weil ich empfinde schon sehr, sehr viel Freiheit tatsächlich von sozialen Zwängen und institutionellen Zwängen, sondern wäre die Freiheit, die die Studierenden in meinen Seminaren empfinden würden. Und dann wäre jedes Seminar so wie dein Foucault-Kurs damals, wie dein Writer's Room oder wie die Sitzung in meinem Kindheitsseminar, wo ich gar nicht da war. Und die haben alleine den Unterricht geschmissen und sinnvolle, sinnhafte Sachen für sich gemacht und rausgefunden. Weißt du noch, damals in deinem Foucault-Kurs, wo ich Gast war, und du hast dafür gesorgt, dass alle immer in einem Tischkreis saßen und ich saß irgendwo dazwischen und wir mussten uns beide, glaube ich, so ein bisschen daran gewöhnen erst. Ne? Also das ist meine Rolle dabei. Du hast den Kurs gemacht. Ich habe dich gebeten, ob ich dabei sein darf. Manchmal habe ich mich eher gefühlt wie Student, weil ich den Text nicht genau gelesen hatte, keine Zeit dazu gehabt habe. Manchmal hatte ich total viele Ideen und habe mich als Experte gefühlt und dich gefragt, ob ich die Tafel benutzen darf. Und dann haben wir das kollaborativ gemacht.
Ja.
Und meine Vorstellung wäre, wenn ich das weiterdenke, dann sind auch Studierende frei dazu zu sagen, hey, ich muss jetzt mal die Tafel benutzen, meine Idee zu visualisieren.
Ja, 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 ja.
Und viel davon war da schon, weil Studierende viel Input gebracht haben und selbst dazu beigetragen haben, wie sie die Texte verstanden haben und so. Und der Writer's Room wäre eben, man arbeitet gemeinsam an einem Projekt, man arbeitet zusammen, also hat Strukturen für Kollaboration. Du stellst Material und Struktur zur Verfügung, arbeitest aber gleichzeitig auch an deinen Sachen. Das letzte Beispiel, meine Seminarsitzung, wo ich nicht da sein konnte und der Kurs hat sich entschieden, selber ein Kolloquium-Style-Sitzung zu machen und eigene Erkenntnisse vorzutragen und diskutieren zu lassen. Das wäre in meiner Idealvorstellung von Freiheit in dieser Lehre was total Normales, sodass sogar unsere Expertenrolle gar keine große Besonderheit mehr hat, ob sie anwesend oder nicht anwesend ist, nicht so eine riesige Rolle spielt, weil Studierende Strategien dafür haben, ihr eigenes Lernen ganz stark in die Hand zu nehmen. Und das alles basiert auf einer Form von egalitärer Beziehungsarbeit, die wir erstmal machen müssen. die was mit Nähe zu tun hat und nicht mit Distanz, die Institution uns einreden will, als nötig.
Ich glaube, für mich ist das auch so. Ich würde auch sagen, der allercoolste Effekt, wenn es diese Freiheit gäbe, wäre wirklich, dass ich mit Studierenden zu tun hätte, die für sich viel mehr schon die Erlaubnis wahrnehmen, das zu machen, was sie machen wollen. Sich nicht so stark die ganze Zeit gebremst sehen und verunsichert sehen durch die Regeln der Macht, die an der Institution herrschen und wo viele ganz, ganz, also verständlicherweise Zeit brauchen, ganz viel im Prinzip Beziehungsarbeit brauchen mit guten Lehrenden, bis sie selber an einen Punkt kommen, wo sie sich erlauben, eigentlich die Lernenden zu sein, die sie sein wollen, sich die Freiheit zu nehmen, ihre eigenen Ideen zu verfolgen, selber ihr eigenes Lernen in die eigenen Hände zu nehmen und auch anzumelden, was sie dafür wollen, was sie dafür brauchen, was sie machen möchten, was sie umsetzen wollen. Wenn ich mir vorstelle, dass das leichter wäre, dass es leichter wäre, für Studierende sich selber diese Erlaubnis zu geben oder die einfach ganz, ganz selbstverständlich wahrzunehmen, wenn die einfach da wäre, wenn das nicht so viel Arbeit wäre, für sowohl die Studierenden als auch für uns diese Erlaubnis zu geben und herzustellen und immer wieder deutlich zu machen, nein, wir meinen das ernst, wenn wir wollen, dass ihr selber diesen Raum, den es hier gibt, für euch in Anspruch nehmt und den füllt und so gestaltet, wie ihr das wollt. Das wäre so cool.
Ja. Jetzt nochmal ein Podcast, glaube ich, die Frage oder ein Artikel, die Frage, wie können wir Lehrende sein, die Studierenden dabei helfen, die Lernenden zu werden, die sie sein wollen? Also wo du das gerade so formuliert hast, ne, ist mir klar geworden, ich bin der Lernende geworden, der ich eigentlich sein will, als ich Lehre gemacht habe. Als ich Tutor war, als ich die ersten Seminare mit dir zusammen unterrichtet habe, als ich meine eigenen Seminare unterrichtet habe. Weil da habe ich angefangen, mir Dinge zu erarbeiten für die Kommunikation mit Studierenden in diesem Fall. Und habe das auf eine Art getan, die meinem Lernen, meinem Wunschlernen am meisten entspricht. Ich habe ja nicht bekanntes Wissen schon wiedergekäut, sondern ich habe immer versucht, neue Seminarthemen zu machen, die mich interessieren und habe mir die mehr und mehr parallel zu den Studierenden während des Seminars angeeignet. Und das wäre eigentlich eine diskursive Position, die ich Studierenden wünschen würde, dass sie sich empowered fühlen in dem, was sie schon wissen, selbst zu entscheiden, worüber sie noch mehr wissen wollen. Und das mit mir zusammen zu machen, statt unter mir oder für mich im schlimmsten Fall.
Ich glaube, dann ist eine zentrale Sache, die wir unseren Studierenden mitgeben können, vielleicht das Wichtigste, was wir unseren Studis mit auf den Weg geben können, die explizite Erlaubnis, sich Zeit zu nehmen für Dinge. Weil ich glaube, das, was du beschreibst, ist ein Effekt von nicht nur dem, was du gemacht hast, sondern auch von der Zeit, die du dir gegeben hast. Und Zeit ist etwas, das Studierenden ja nun und auch SchülerInnen explizit nicht gegeben wird. Also zumindest nicht Zeit, mit der sie selbst verfügen oder über die sie selbst verfügen, sondern es sind immer Stundenpläne vorgegeben und es sind Aufgaben vorgegeben. Es wird vorgegeben, wie viel Zeit du womit verbringen musst, um folgende Leistung zu bekommen und so. Und das, was dabei drauf geht, ist die Möglichkeit, sich selbst Zeit zu nehmen, um rauszufinden, was von diesem ganzen Zeug ist überhaupt wichtig, wo passe ich da rein und was mache ich dann damit. Und ich glaube, es hat einen riesigen Effekt. Und vielleicht ist das eine Sache, wo wir unsere Machtposition sehr gut nutzen können. Es hat einen Effekt, wenn wir unseren Studierenden und unseren SchülerInnen sagen, ihr dürft euch Zeit nehmen. Ihr dürft euch Zeit nehmen, zu exploren und rauszufinden, was ihr braucht und was ihr wollt. Weil das mit Autorität verbunden ist, wenn ich das sage.
Und wenn du das sagst und wir das sagen. Das haben mir sogar Studierende zurückgemeldet. Wenn Jessica das sagt, muss es ja stimmen. Und das ist was, okay, dann denke ich, genau dafür kann ich diese Machtposition benutzen, um Studierenden das Gefühl zu geben, it's okay.
Ja. Es ist eine Form von Widerstand, den du leistest gegen das, was diesen Studierenden von anderen Stimmen, von systemischen Zwängen eingeredet wird. Und dass du von innerhalb deiner Position des Systems sowas sagen kannst, schafft natürlich Hoffnung und Vertrauen, dass es nicht immer so sein muss. Ja, cool. Vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es wieder total inspirierend. Ja. Und wir haben, glaube ich, viel Stoff für neue Diskussionen und neue Framings, die wir auch verwenden können in unserer Arbeit.
Vielen Dank fürs Zuhören. Unconditional Teaching ist ein Projekt von Jessica Koch, Till Zibura und mir, Katharina Pietsch. Die Musik ist von Lilly Olason. Wenn Sie mehr über unser Projekt erfahren möchten, besuchen Sie unconditional-teaching.com. Gefallen Ihnen unsere Inhalte oder möchten Sie sich mit uns austauschen? Kontaktieren Sie uns gern über team@unconditional-teaching.com.